Ist das nur ein kurzes Beben, das wir heute an den internationalen Finanzmärkten erleben? Oder ist das der Anfang einer tiefen weltweiten Wirtschaftskrise? Donald Trumps Zollpolitik sorgt für einen schwarzen Montag, der die düstersten Voraussagen für die Zukunft rechtfertigt und weltweit die Frage aufwirft, was tun? Die EU-Handelsminister zeigen sich einerseits kampfbereit, andererseits mahnen sie zur Besonnenheit. Deutschland ist unterdessen nur sehr bedingt handlungsfähig, gefangen in der Regierungsfindung. Warten auf den Koalitionsvertrag, Aufschwungshoffnung in Zeiten des Zollkriegs, so der Titel unserer Sendung. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Ich begrüße bei uns im Studio Svenja Hahn, die Vorsitzende der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Das ist nicht ganz so häufig hier bei uns der Fall, deswegen muss ich einmal nachgucken. Kurz ALDE und Mitglied des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen. Moin. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Daniel Caspari. Das ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament und damit eben auch vor allen Dingen Mitglied des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen, Herr Caspari.
Guten Abend.
Die Welt ist in Aufruhr, das Weltwirtschaftssystem wankt vielleicht und Deutschland ist mit sich selbst beschäftigt. Ich habe es eben schon gesagt, die Koalitionsverhandlungen laufen. Das heißt, es gibt zwar eine geschäftsführende Regierung, aber eigentlich warten alle drauf, dass mal irgendwas passiert. Geht das gut?
Das geht bei uns in Deutschland gut. Ich bin sehr zuversichtlich und ich finde es vor allem gut, dass sich im Moment Friedrich Merz, Hubertus Heil, auf der anderen Seite Lars Klingbeil, Saskia Esken, Thorsten Frey und andere die Zeit nehmen, jetzt wirklich einen guten Koalitionsvertrag zusammenzuschreiben. Denn es geht jetzt nicht darum, irgendwie einzelne Parteiklientel ruhig zu stellen oder zu bedienen, sondern es geht jetzt darum, wirklich ein Bild zu zeichnen, wo möchte diese hoffentlich schnell neue Bundesregierung Deutschland hinführen. Wie sieht Deutschland 2035 aus? Welches Leitbild haben wir für Deutschland und was sind dann die Politiken, die wir umsetzen wollen? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht einfach nur ein Maßnahmenbündel für Deutschland beschließen, sondern wir uns wirklich die Zeit nehmen zu sagen, wie soll Deutschland in 10 Jahren aussehen?
Aber als Europapolitiker nervt Sie da nicht auch so ein bisschen das Klein-Klein der Koalitionsverhandlungen angesichts der Weltlage, die wir zurzeit haben?
Ja, das gehört leider dazu. Aber auf der anderen Seite gehen wir doch nochmal zurück. Wir hatten Ende Februar die Bundestagswahl. Wir haben es dann in Rekordgeschwindigkeit erlebt, dass Sondierungsgespräche schon mit großer Substanz abgeschlossen wurden. Und jetzt war die Frage, machen wir einen kurzen Koalitionsvertrag, wo wir nur Rahmen festlegen oder redet man doch über das ein oder andere Detail? Und ich sage ganz offen, in dieser Zeit ist vielleicht besser, den einen oder anderen Tag Zeit nehmen, damit wir dann aber auch sicherstellen, dass diese Regierung handlungsfähig ist, dass man nicht wieder bei jeder Einzelfrage in den Koalitionsausschuss gehen muss, damit man nicht bei jedem Thema im Zweifel sich wieder streitet, wie das die letzte Bundesregierung getan hat, sondern was ganz, ganz wichtig ist, wir brauchen einen Bundeskanzler und eine Regierung, die dann stabil handlungsfähig ist. Und ich wünsche mir, dass wir eben genau jetzt über einen guten Koalitionsvertrag und klare Vereinbarungen und gewachsenes Vertrauen dann auch Friedrich Merz und seinen Ministern die Beinfreiheit geben, sich Zeit zu nehmen für Reisen in Europa und damit für Politik in Europa und auch für Reisen in die Welt. Wir sehen doch wirklich in den letzten Tagen, wie wichtig das ist, dass wir Deutschen eine handlungsfähige Regierung haben, die auch nach innen und außen wirken kann und die anders als die letzte Regierung dann hoffentlich nicht mit sich selbst, sondern mit den Problemen der Menschen und den Problemen der Welt beschäftigt ist.
Frau Hahn, wie wird die Regierungsbildung aus europäischer Sicht wahrgenommen? Mit Ungeduld?
Ja, wir erleben gerade, dass wir ein absolutes Machtvakuum haben, das natürlich andere Länder jetzt füllen. Und Deutschland sitzt so ein bisschen im Katzentisch, während gerade wichtige Weichenstellungen in Europa passieren. Das Aufbruchssignal, glaube ich, was Deutschland, aber auch Europa brauchen, ist bis jetzt noch nicht gekommen von den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen. Wirtschaftswende hat auch die Union propagiert im Wahlkampf. Bis jetzt haben wir erst eine Schuldenwende gesehen. Also da sind noch nicht die Aufbruchssignale, die wir, glaube ich, brauchen. Gerade heute treffen sich die Handelsminister. Die neue Regierung ist noch nicht dabei. Es geht hier nicht nur um Deutschlands Zukunft. Es geht hier schlichtweg um die Zukunft einer liberalen Demokratie. Und da muss Deutschland endlich wieder Führungsverantwortung übernehmen in Europa.
Mhm. Inwiefern von deutscher Führungsverantwortung, von deutscher Führung wird hier oft gesprochen. Inwiefern ist Europa da denn desillusioniert?
Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat es in den letzten Jahren nicht vermacht, deutsche Interessen zu vertreten. Gucken wir doch mal in die Handelspolitik. Da ist nicht das passiert, was wir brauchten. Mich überrascht es immer, wenn jetzt Grüne und Linke auf einmal von Freihandel sprechen, wo sie es jahrelang immer blockiert haben. Wir könnten auf wesentlich breiteren Beinen stehen, gerade auch gegenüber Donald Trumps Zollkrieg, wenn wir jetzt mehr Freihandelsabkommen hätten. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir jetzt eine Offensive brauchen. Die Europäische Union sollte sich jetzt hinstellen und ganz klar dafür plädieren, mehr Freihandelsabkommen mit mehr Partnern zu schaffen. Aber wir haben einzelne Länder wie Polen, wie Frankreich, die beispielsweise gegen das Mercosur-Handelsabkommen sehr kritisch sind. Da müsste jetzt Deutschland in die Führungsrolle gehen und ganz klar Mehrheiten für mehr Freihandelsabkommen organisieren.
Wenn wir von Führung sprechen, Herr Caspary, schauen wir vor allen Dingen auf Friedrich Merz. Die Umfrageergebnisse sind im Keller, wenn man das vergleicht mit dem eigentlichen Wahlergebnis, gleich auf mit der AfD. Vorwiegend wird da der Vorwurf gemacht, dass Wahlversprechen nicht eingehalten werden. Verstehen Sie die Enttäuschung der Wähler?
Ich verstehe auf der einen Seite die Enttäuschung der Wähler schon, weil tatsächlich jetzt erstmal seit der Bundestagswahl außer Koalitionsverhandlungen noch nichts passiert ist. Auf der anderen Seite kann ich aber nur sagen, erstens, ich finde es gut, dass, wie gesagt, die Zeit sich genommen wird, ein klares Programm und eine Einigkeit bei wesentlichen Fragen jetzt zwischen den neuen Regierungspartnern aufzubauen. Und Frau Hahn ist ja gerade eingegangen auf die Führungsrolle, die die anderen in Europa erwarten von uns auch. Und ich glaube schon, die ersten Signale direkt nach der Wahl eben mit dem Thema whatever it takes, wie Friedrich Merz gesagt hat, beim Thema Verteidigung, wo die anderen ja die letzten 3 Jahre leider nur sehen mussten, wie Deutschland mit Kanzler Scholz ständig gezögert und gezaudert hat, wie wir in Deutschland eben das Thema Zeitenwende nicht richtig in die Hand genommen haben. Da war natürlich dieser Schlag jetzt mit dem whatever it takes im Bereich Ausgaben für Verteidigung extrem wichtig und der wurde bei den Partnern wahrgenommen. Und das Zweite, ich wünsche mir, dass wir den Wählerinnen und Wählern deutlicher sagen, als wir das vielleicht auch als Union in den letzten Wochen getan haben, dass ja, wir sind angetreten mit dem Thema, wir wollen den Stabilitätspakt in Deutschland einhalten. Aber klar ist doch auch, wir machen doch nicht keine Schulden als Paradigma oder als weil es uns so gut gefällt, sondern die Idee war doch immer, wir haben auf Stabilität gedrungen in Deutschland, damit wir in schlechten Zeiten gut gerüstet sind, damit wir nicht wie Frankreich oder Italien in guten Zeiten schon mit 6 oder 7% Haushaltsdefizit fahren, sondern wir sind in Deutschland jetzt bei 2% Haushaltsdefizit. Wir haben die Schuldenquote ja halbwegs im Griff in Deutschland. Und das ist doch genau der Punkt, wo ich mir wünsche, dass wir vielleicht jetzt offensiver den Bürgerinnen und Bürgern sagen, ja, wir als CDU stehen immer für solide Finanzen. Wir stehen für diesen Schuldenpakt auch bei uns in Deutschland, für den Stabilitätspakt bei uns in Deutschland. Aber wir haben doch genau für diese schwierigen Zeiten gespart und die Schuldenstände niedrig gehalten, damit wir jetzt eben Geld haben in dieser Zeit, in der Russland Krieg in Europa führt, in der wir befürchten müssen, dass er im Zweifel auch die NATO mal testet und damit uns noch mehr testet, in denen er de facto ja Krieg gegen uns führt, wenn wir sehen, wie Unterseekabel, kritische Infrastruktur regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen wird. Und zum Dritten, wir sehen jetzt die Situation in den Vereinigten Staaten, dass die Amerikaner sehr deutlich sagen, sie ziehen sich aus Europa ja nicht nur zurück, sondern was wir im Moment erleben, ist ganz klar eine Kampfansage. Wenn wir die 25% Zölle gegen unsere Kernindustrie, gegen die Automobilindustrie sehen, wenn wir die 20% Zölle der Amerikaner sehen, ich glaube schon, dann ist jetzt genau die Zeit, wo wir den Spielraum auch nutzen können, den wir uns die letzten 15, 20 Jahre in Deutschland mit Stabi-Pakt und Schuldenregeln aufgebaut haben. Und ich wünsche mir, dass man das den Menschen auch deutlicher kommuniziert, als vielleicht auch wir als Union das getan haben. Das war nicht unser Programm, aber wir haben genau für diese schwierigen Zeiten doch das Pulver versucht, toppen zu halten.
Das wäre meine Nachfrage. Die schlechte Umfragewerte sind im Ende dann einfach nur, dass die Politik gerade schlecht erklärt wird oder nicht ausreichend erklärt wird?
Nein, die schlechten Umfragewerte sind aus meiner Sicht das, dass die Menschen sich doch wirklich das gesehnt haben, was ja auch Frau Hahn sagt, nämlich auf der einen Seite die Wirtschaftswende und überhaupt einen Neuaufbruch für Deutschland und dass es den im Moment noch nicht gibt, wo wir Koalitionsverhandlungen führen mit der SPD, die jetzt ja die letzten 3 Jahre den Kanzler gestellt hat, wo es natürlich auch schwierig ist für uns, all das durchzusetzen. Und klar ist doch, wir haben als CDU keine 51% bei der Bundestagswahl bekommen, sondern wir haben als Union 28% bekommen. Das heißt, wir brauchen einen Partner. Wir brauchen einen Partner, der in vielen Bereichen die Dinge anders sieht. Und deswegen, ich bin bei dem, was ich aus den Verhandlungen höre, immer noch extrem optimistisch, dass wenn hoffentlich schnell Friedrich Merz neuer Kanzler wird, wenn wir eine neue christdemokratisch-soziale Regierung in Deutschland haben, dass hier ein ambitioniertes 100-Tage-Programm präsentiert wird. Und nochmal, ich bin extrem optimistisch, dass wir in eine Situation kommen, dass eben jetzt nicht hier ein Programm präsentiert wird, das die einzelnen Klientels der verschiedenen Parteien bedient, sondern wo wirklich deutlich gemacht wird, was ist die Agenda für Deutschland 2035, wie garantieren wir und wie stellen wir sicher, dass in Deutschland die Sicherheit wieder da ist, das Sicherheitsgefühl der Menschen größer wird, dass die Züge wieder fahren, dass auf den Autobahnen die Brücken wieder tragen, dass die Bundeswehr verteidigungsfähig ist. Und ich bin überzeugt, wenn wir dann am Ende der Verhandlungen ein gutes Programm darstellen, dann wird auch die Lage in Deutschland eine andere werden. Aber klar ist, wir haben jetzt eine Zeit, die dauert, bis so ein Koalitionsvertrag steht. Aber vergleichen Sie es doch mal mit der Ampelregierung oder vergleichen Sie es 2017, wo wir ewig die Jamaika-Sondierungen hatten und dann die GroKo-Sondierungen hatten. Da hat es ja fast ein halbes Jahr gedauert.
Tatsächlich sollte ja in dieser Regierung Woche sogar schon eine Entscheidung
geben. Daher bin ich doch optimistisch, dass wir noch im April eine klare Weichenstellung haben, wie die neue Regierung aussieht und vor allem, was sie machen möchte.
Frau Hahn, es ging letztendlich ja auch vornehmlich um diese heilige Kuh Schuldenbremse. Da ist ein radikaler Politikwechsel vorgenommen worden. Von der Schuldenbremse war vorher immer die Rede. Jetzt ist von der Schuldenbremse, sie ist zwar nicht abgeschafft, aber es gibt Sondervermögen, die natürlich schon erheblich sind. Friedrich Merz begründet das mit der Sicherheitslage, aber da hat er doch einen Punkt, oder?
Also ich finde es ganz interessant. Ich glaube, so schnell wie Friedrich Merz hat noch niemand ein Wahlversprechen gebrochen. Da hat er sich sicherlich einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Aber ich sehe es ein bisschen anders als Herr Kaspar. Ich glaube nicht, dass wir im Prinzip Hoffnung brauchen. Sie zitierten Friedrich Merz, der Mario Draghi zitierte, ein Whatever it takes. Wir haben bis jetzt ein Whatever it takes gesehen für Schulden. Wir brauchen auch ein Whatever it takes für Reform. Das würde ich gerne mal sehen. Und da habe ich bis jetzt noch nichts Überzeugendes gesehen von der schwarz-roten Koalition. Ich glaube, es ist richtig, dass wir jetzt ad hoc sehr viel in Verteidigung investieren müssen. Aber für die kaputten Schultoiletten kann ein Herr Donald Trump auch wirklich gar nichts. Das ist politisches Versäumnis über viele Jahrzehnte, dass jetzt die nächste Regierung versucht, über Schulden zu lösen. Wenn das nicht begleitet wird durch Reformen, dann wird Deutschland weiter in eine Wirtschaftskrise reingetrieben durch die nächste Regierung. Weil wir sind in einer strukturellen Wirtschaftskrise und die wird man nicht wegsubventionieren können.
Mhm. War es angesichts der Weltlage denn ein Fehler, an der Schuldenbremse auch festzuhalten, gerade von Seiten der FDP?
Es ist ja oft ein Missverständnis, dass Deutschland keine Schulden gemacht hat. Wir haben ja eine Schuldenbremse nicht als Selbstzweck, sondern es ist ja ein Instrument, vernünftig zu haushalten und zu priorisieren, damit in Sondersituationen wie jetzt Russlands Krieg die Möglichkeit da ist, auch Schulden aufnehmen zu können. Das Sondervermögen, das war eine Idee von Christian Lindner, das kam ja von der FDP, eben zweckgebunden, da auch Schulden zu machen. Wir haben immer, und das tun wir auch weiterhin, für solide Haushaltspolitik plädiert. Sonst wären wir gar nicht in der Lage, wenn wir das nicht in der Vergangenheit gehabt hätten, die Schuldenbremse jetzt diesen Spielraum zu haben. Wir sehen aber gerade, dass die nächste Regierung dabei ist, diesen Spielraum zu verplempeln und auch die finanzielle und die finanzpolitische Stabilität in Europa auf Risiko setzt, wenn es nicht mit Reform begleitet wird jetzt.
Ja, genau, wenn es nicht mit Reform begleitet wird.
Aber die sehe ich ja noch gar nicht. Ja,
genau, deswegen warten wir doch jetzt bitte mal in aller Ruhe das Ergebnis von Koalitionsverhandlungen ab und nicht irgendwelche Zwischenstände, die irgendwie kolportiert werden. Ich finde es übrigens sehr gut, dass wir jetzt seit 7 oder 10 Tagen keine Zwischenstände mehr hören, sondern dass die Verhandler mal ihrer Verantwortung gerecht werden und dann auch wirklich verhandeln, diskret. Aber das Zweite, wenn da das Bild gezeichnet wird, als ob Deutschland aus der Stabilität sich verabschiedet, wir halten auch mit dem, was bisher angekündigt ist, die europäischen Stabilitätskriterien ein, Frau Kölzler. Und zwar, wir halten uns daran, es wird für die Verteidigungsausgaben in Europa die sogenannte National Escape Clause geben. Das heißt, was wir für Verteidigung ausgeben, ist aus europäischer Sicht in Ordnung. Und jetzt nehmen wir mal diese so umstrittenen 500 Milliarden für Infrastruktur in 12 Jahren. Da reden wir im Jahr vereinfacht über 40 Milliarden Euro, das wir nur dann, und da bin ich vollkommen bei Ihnen, sinnvoll ausgeben können, wenn wir schaffen, Planungsverfahren zu beschleunigen, die ganzen Vorgaben, Standards wirklich auch in Deutschland mal ranzugehen. Aber zum Zweiten, wir reden bei 40 Milliarden Euro über viel Geld, aber 1% unserer Wirtschaftsleistung. Und wenn wir im letzten Jahr 2% neue Schulden gemacht haben, jetzt mit den 40 Milliarden also noch 1% drauf, sind wir bei 3%. Damit halten wir die europäischen Maastricht-Kriterien bei der Neuverschuldung nach wie vor ein. Damit ist Deutschland immer noch verglichen mit Italien oder Frankreich, die haben 6-7% Defizit, sind wir immer noch Stabilitätsanker in Europa. Und ich wünsche mir, dass das bitte nicht kaputt geredet wird, weil dann erleben wir gleich wieder höhere Zinsen, die uns auf der anderen Seite belasten, sondern auch mit dem vorgestellten Programm sind wir Stabilitätsanker und nicht Schuldenhort.
Ist das aber nicht auch ein psychologisches Moment, wenn Deutschland nicht mehr diese Disziplin in Sachen Haushalt aufwendet, wie es über Jahre so geschehen ist, auch was die Stabilität des Euro innerhalb Europas angeht?
Ja, aber deswegen ist doch ganz, ganz wichtig, dass wir, wie ich es gerade gesagt habe, zwingend die europäischen Regeln einhalten. Mit dem, was bisher die beiden hoffentlich bald Koalitionäre angekündigt haben, halten wir die europäischen Maastricht-Kriterien für Neuverschuldung ein. Anders als zum Beispiel eben die Franzosen oder die Italiener, die heute schon bei 6 oder 7% Verschuldung sind und all diese Maßnahmen jetzt eben genau nicht machen können. Und da zeigt sich doch, es war genau richtig und es ist richtig, dass wir die jahrelang auf Stabilität geachtet haben und unsere deutschen Kriterien auch strenger sind und waren als in Europa. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, jetzt ist genau die Krisenzeit, für die wir gespart haben, für die wir solide gehaushaltet haben. Natürlich muss man jetzt auch weiter solide haushalten, aber ich halte es für richtig, wenn wir sagen, wir müssen jetzt Geld für die Bundeswehr ausgeben, dann müssen wir doch auch sicherstellen, dass die Bundeswehr zum Beispiel schweres Gerät verlagern kann, was sie eben gar nicht kann, weil unsere Verkehrsinfrastruktur, die war doch wirklich ausgelegt auf Friedenszeit. Unsere Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist ausgelegt auf Volloptimierung. Sie ist ausgelegt auf das, was uns doch eigentlich vorgeschwebt hat nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur, nämlich im Idealfall einen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Vladivostok, Russland bis Lissabon, einen gemeinsamen kulturellen Raum, wie es ja auch Präsident Putin hier wenige Meter entfernt im Deutschen Bundestag mal angekündigt hatte, dass er mit uns zusammenarbeiten möchte und dass wir jetzt eben erleben, dass wir uns nicht nur entfremden, sondern dass Russland ja wirklich Krieg gegen uns führt, unsere Infrastruktur angreift und wir im Zweifel wirklich verteidigungsbereit uns aufstellen müssen. Genau deswegen ist gut, dass wir solide gehaushaltet haben und auch jetzt nochmal mit dem, was angekündigt ist, sind wir immer noch im europäischen Vergleich Stabilitätsanker.
Sie wollten direkt darauf antworten.
Ja, die Escape Clause wird ja durch CDU-Frau von der Leyen geschaffen, die natürlich da ihrem Parteikollegen auch den Rücken frei hält, was Verschuldung angeht. Aber das Grundproblem ist ja, wenn man glaubt, man kann die Herausforderung unserer Zeit jenseits von Schulden nicht angehen, hat man doch ein Problem. Es reicht doch nicht zu sagen, alles von 1,5% bedienen wir über Schulden, wenn es um Finanzierung von Verteidigung und Sicherheit geht. Das ist eine ganz neue strukturelle Herausforderung. Und da sehe ich nicht, wie die schwarz-rote Regierung dem überhaupt Rechnung trägt. Wir werden strukturell mehr investieren müssen in unsere Verteidigung und in unsere Sicherheitsfähigkeit. Und das wird nur mit Reform gehen. Wir haben den größten Feind unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist die Demokratie. Unser Rentensystem wird nicht mehr funktionieren. Unser Sozialsystem wird nicht mehr funktionieren, wenn wir da nicht endlich Reform sehen. Und das passiert bis jetzt nicht. Ich hoffe gerne, dass da vielleicht noch was kommt. Die Äußerungen bis jetzt haben mich da nicht positiv werden lassen. Und ich höre auch von Friedrich Merz keine Ideen, wie er Führung in Europa übernehmen möchte. Ich habe von ihm noch keine Äußerung gehört, auch zum Beispiel zu den Trump-Zöllen. Und da muss mehr kommen von Deutschland.
Aber ist es nicht trotzdem auch ein Aufbruchssignal, dass Deutschland bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen für Investitionen?
Das ist sicherlich ein Signal, das bei vielen erstmal positiv angenommen wurde, auch nach dem Zögern von Olaf Scholz. Ich glaube, wir müssen aber weiter denken als mediale Headlines. Und ich erwarte auch von einem Bundeskanzler, dass er da weiter denkt und dass er strukturell da einen ganzen Erneuerungsprozess auch bereit ist anzuführen. Und das sehe ich nicht, weil das brauchen wir auch in Europa. Wir müssen gemeinsam, ich plädiere aktuell dafür, wir müssen unsere Rolle anerkennen und unser Ziel muss sein, eine dritte Welt Macht zu werden. Nicht aus Machtstreben, sondern aus dem schieren Streben nach Überleben als liberaler, freiheitlicher Demokratie. Das geht nur, wenn wir eine Verteidigungsmacht werden, eine diplomatische Macht und eine stärkere Wirtschaftsmacht. Und da wird Deutschland eine zentrale Rolle spielen und dafür brauchen wir strukturelle Reformen.
Deutschland und die EU stehen nicht nur unter ziemlichem Druck aufgrund des Angriffskrieges von Seiten Putins auf die Ukraine, sondern jetzt eben auch noch wegen der anstehenden Zollpolitik von Donald Trump. Wirken die angedrohten Zölle auf die EU gleichermaßen oder ist Deutschland in besonderer Form betroffen?
Ja, wir als Deutsche sind von daher immer besonders betroffen, weil wir natürlich das Exportland im Herzen Europas sind. Die anderen sind aber häufig auch direkt betroffen oder indirekt betroffen, weil sie ja dann uns oder anderen Ländern in Europa zuliefern. Von daher ist das schon ein herber Schlag gegen uns alle. Und da ist dann eben auch wichtig, dass wir uns zum Glück als Europäische Union bei Außenhandelsfragen jetzt seit Jahrzehnten mit Mehrheitsentscheidungen aufgestellt haben, dass wir in der Europäischen Union uns eben nicht auseinanderdividieren lassen in den Fragen und gerade auch die Handelsminister, die ja mit einer klaren Botschaft sich jetzt auch geäußert haben. Ich halte es für gut, dass man sich jetzt Zeit genommen hat, kein Schnellschuss für eine Reaktion, die uns im Zweifel ja noch mehr trifft, sondern die Herausforderung bei den Gegenmaßnahmen muss doch sein, wie lassen wir es die Vereinigten Staaten und Präsident Trump wirklich hart spüren und wie stellen wir auf der anderen Seite sicher, dass wir beispielsweise bei einem Produkt, wo die Amerikaner jetzt 70-80% Weltmarktanteil haben, uns dann nicht zusätzlich noch über Zölle, die wir gegen amerikanische Vorprodukte erheben, das Leben schwer machen. Und von daher ist ganz gut, dass die Kommission die Erfahrung auch von der letzten Zollaktivität von Herrn Trump vor 5 Jahren genutzt hat, dass wir gut vorbereitet sind. Und ich bin schon überzeugt, wenn wir gerade sehen, was an den Börsen passiert, was aber auch innerhalb der Vereinigten Staaten passiert. Präsident Trump hat hier vollkommen überzogen. Es ist durch nichts zu rechtfertigen. Wenn man vor allem auch die Größenordnungen sieht, wir haben ja 1.600 Milliarden Euro transatlantischen Handel in Amerika. Sie können keine Chipfabrik bauen ohne Vorprodukte aus den Niederlanden. Sie können dort keine Medikamente produzieren ohne Vorprodukte von Bayer oder der BASF aus Deutschland. Er hat es vollkommen überzogen. Und wenn man dann bei 1.600 Milliarden Handelsvolumen die 50 Milliarden Euro Handelsbilanzdefizit nimmt, da reden wir über 3%. Deswegen jetzt diese Flurschäden zu machen, allein was er heute an den Börsen an Geld vernichtet hat, an Wohlstand vernichtet hat, steht in keinem Verhältnis zu dem, wie das Handelsbilanzdefizit unterm Strich aussieht. Und deswegen ist richtig, dass wir da hart reagieren. Aber es ist vor allem auch wichtig, was Frau Hahn gesagt hat, dass wir endlich in die Gänge kommen mit Handelsabkommen, wo wir etliche in der Pipeline haben. Ich wünsche mir, dass dieses Jahr Mercosur ratifiziert wird und in Kraft treten kann. Ich wünsche mir, dass Indien, Indonesien und andere Handelsabkommen dieses Jahr abgeschlossen werden. Aber mir geht es vor allem auch darum, dass wir in Europa endlich vorangehen. Wir haben seit über 30 Jahren den Binnenmarkt und wir erleben jeden Tag, wie der in vielen Bereichen nicht vollendet ist. Lasst uns bitte im Jahr 2025 den europäischen Binnenmarkt im Bereich Energie, im Bereich Infrastruktur etc. Weiterbauen und zwar wirklich schnell weiterbauen. Und drittens, wir hatten gerade letzte Woche im Europäischen Parlament den sogenannten ersten Omnibus, wo wir Entbürokratisierung, Entlastung für die Unternehmen beschlossen haben, jetzt erstmal in Form einer Verschiebung von Inkrafttreten. Das ist uns beiden bestimmt nicht genug, sondern jetzt geht es darum, dass wir das Jahr 2025 auch wirklich nutzen, den Unternehmen wieder mehr Vertrauen entgegenzubringen, mehr Freiräume zu geben, dass wenn sie sich mit den amerikanischen Zöllen und mit den chinesischen Wettbewerbern rumschlagen müssen, dass sie sich hoffentlich mit dem ein oder anderen Formular der Europäischen Union oder auch der Bundesrepublik Deutschland weniger rumschlagen müssen, um eben dann auch wirklich Arbeitsplätze und Wohlstand irgendwie zu sichern. Darum geht's.
Frau Hahn, die Chinesen haben klar reagiert auf die Zölle von Donald Trump, haben auch 34% Gegenzölle eingeführt. Sollte die EU nicht auch klar sagen, das machen wir jetzt auch?
Ja, es ist absurd, dass Frau von der Leyen ihre zweite Amtszeit damit verbringen muss, die ganzen Fehlläufer und Überregulierung ihrer ersten Amtszeit zu korrigieren. Und jetzt ist natürlich durch Donald Trumps Handelskrieg die Situation nochmal dramatischer geworden. Ne? Wir haben unserer eigenen Industrie, unserer eigenen Wirtschaft sehr viele Fesseln angelegt. Das muss jetzt schnell korrigiert werden. Wir müssen unseren Binnenmarkt stärken. Wir müssen aber auch bereit sein, als Handelsmacht aufzutreten. Also ich plädiere immer. Und ich sage ganz ehrlich, wir kommen gerade, ich bin Freihändlerin, ich bin Transatlantikerin. Wir kommen von einer Win-Win-Situation, von reguliertem Handel zu einer Lose-Lose-Situation. Und das kann ja niemand wollen. Deswegen, wir müssen immer bereit sein, diplomatische Lösungen zu finden. Ich bin immer nach wie vor für ein Freihandelsabkommen mit den USA. Wir sehen aber, dass Donald Trump da gerade kein Interesse dran hat. Und wir müssen bereit sein, das gesamte Register unserer Handelsverteidigungsinstrumente zu ziehen. Donald Trump kennt nur eine Sprache der Stärke. Wenn wir zurückschrecken, Appeasement funktioniert weder gegenüber einem Wladimir Putin noch gegenüber einem Donald Trump. Von daher müssen wir gucken, dass wir klug reagieren. Das müssen asymmetrische Gegenmaßnahmen sein. Ich höre jetzt schon Vorschläge, wir brauchen eine Digitalsteuer. Das ist Quatsch. Eine Digitalsteuer wird auch sämtliche europäische Unternehmen treffen. Aber wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, gibt es vielleicht Abgaben, nicht nur Zölle im Digitalbereich, die man ziehen könnte, wenn wir klug handeln, stark handeln und uns jetzt auf breitere Beine stellen, mehr Freihandel abschließen, dann können wir es auch wirklich langfristig schaffen, weil es geht hier wirklich um eine Neuordnung der Weltwirtschaftsordnung und die Europäische Union hat jetzt die Chance, die Fackel der Freiheit, die Fackel der Demokratie, der Kraft in der Welt, die für Demokratie steht, von den USA zu übernehmen und das ist wirklich unsere große Chance.
Man hört aus den USA allerdings nun auch andere Töne. Elon Musk hat gesagt, eher mehr mehr Freihandelsabkommen als irgendwelche Zölle. Das widerspricht sich ein Stück weit. Allerdings ist das Freihandelsabkommen, was ja über Jahre und Jahrzehnte fast mit den USA verhandelt wurde, am Ende gescheitert. Gibt es da eine Neuauflage? Würden Sie das sehen?
Ja, ich würde mir sofort eine Neuauflage wünschen. Nur klar ist doch eins, viele von denen, die letzten Jahre oder auch in Trumps erster Amtszeit gejammert haben, dass er uns das Leben schwer gemacht hat mit den Zöllen, das waren diejenigen, die ja früher sich gegen die Handelsabkommen eingesetzt haben. Wenn ich zum Beispiel an unsere grünen Mitbewerber denke oder teilweise auch die Sozialdemokratie. Deswegen wäre natürlich das Beste, was wir schnell bräuchten, ein transatlantisches Freihandelsabkommen. Aber ich sage Ihnen ganz offen,
das dauert aber ja immer sehr lange
mit diesen Abkommen. Und es hätte uns ja jetzt gar nicht geholfen. Wir sehen ja, dass Präsident Trump, und das ist ja mit das Besorgniserregende neben den Fakten, dass er sich leider überhaupt nicht interessiert für völkerrechtlich bindende Verträge. Er hat ja ein Handelsabkommen abgeschlossen mit Kanada und Mexiko. Und jetzt die Einführung der Zölle widerspricht diesem Handelsabkommen. So könnten wir jetzt viele Länder durchgehen, die Handelsabkommen mit den USA haben. Und Präsident Trump hat diese Zölle, die er verhängt hat, teilweise ja unterbrechen von bestehenden Handelsverträgen abgeschlossen. Deswegen, wir brauchen ein Handelsabkommen schnell. Das wäre wirklich gut, weil das Ärgerliche ist doch, wir sehen, China wächst jeden Tag mit rasanter Geschwindigkeit. Vor allem hat China ja den größten Binnenmarkt mit 1,4 Milliarden Menschen. Dagegen ist unser europäischer Binnenmarkt oder der amerikanische Binnenmarkt viel, viel kleiner, wenn man die Kopfzahl nimmt. So, und eigentlich wären wir doch jetzt in der Situation, wo wir einen funktionierenden, perfekten transatlantischen Handel bräuchten, um wirklich ganz effizient aufgestellt zu sein im gemeinsamen Wettbewerb gegen diese aufstrebende kommunistische Diktatur in China. Und auf der anderen Seite, die Zölle schwächen den Westen, sie schwächen die Vereinigten Staaten, sie schwächen auch uns, sie schwächen den transatlantischen Handel. Und deswegen, natürlich ist auch China von den Zöllen massiv getroffen, aber ich bin überzeugt, der chinesische Präsident, der muss doch letzte Woche vor Freude an die Decke gesprungen sein, wie sich in dieser Situation, wo Russland Krieg gegen den Westen führt, wo China Handelskrieg quasi gegen den Westen führt, in dem ja ganz viele WTO-Regeln nicht eingehalten werden, wir ständig Dumping und Überkapazitäten aus China haben, die uns das Leben schwer machen, machen wir uns jetzt noch selber das Leben schwer. Und deswegen, wenn Elon Musk sagt, am besten wäre null Zoll transatlantisch, dann hat er vollkommen recht. Ich befürchte nur, dass Elon Musk auch von Präsident Trump nicht nur in der Frage, sondern generell immer weniger gehört wird, was bei den meisten Fragen sehr, sehr gut ist, aber jetzt bei der Handelsfrage extrem schädlich ist.
Wenn wir uns die Auswirkungen mal anschauen, die Trumps Zölle womöglich haben auf die EU und eben auch sehen die chinesischen Gegenmaßnahmen, was bedeutet das alles für Deutschland und für die EU?
Erstmal muss man sagen, Donald Trump trifft seine eigene Bevölkerung aktuell am härtesten. Die US-Bürger sind sehr stark investiert an der Börse. Da ist sehr viel Wohlstand, sehr viel Altersvorsorge von vielen US-Bürgern gerade runtergegangen. Das wird sehr lange dauern, bis das wieder nach oben geht. Und Unternehmen brauchen ja auch langfristige Perspektive. Alleine die Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen dann vielleicht in die USA mit unseren Produktionen, ist ja eine langfristige Perspektive. Das machen Unternehmen ja nur, wenn sie wissen, dass diese Zölle 4, 5, 6, 10 Jahre Bestand haben. Mhm. Also mit normalen politischen und handelspolitischen Maßstäben macht das gar keinen Sinn, was Donald Trump da macht. Das macht nur Sinn, wenn man sich diese Magerlogik betrachtet, die ganz klar nicht mehr darauf abzielt, auf internationale Zusammenarbeit, auf Stärke des Rechts, sondern Recht des Stärkeren. Na, wir sehen ja auch die Begeisterung von Donald Trump für andere autokratische Führer. Und wir sehen auch, wie Demokratie gerade in den USA unterminiert wird. Wir müssen jetzt aus meiner Sicht als Europa nicht nur Hort der Demokratie und Verteidiger der Demokratie werden. Wir müssen jetzt einen Aufruf starten an die Länder der Welt. Wenn ihr Handel, regelbasierten Handel haben möchtet, wir sind euer Partner. Wir müssen Handelspartnerschaften ausbauen, wir müssen Rüstungspartnerschaften ausbauen. Auch da sind die USA kein verlässlicher Partner, wenn sie einmal verkauftes Equipment jetzt nicht mehr dysfunktional schalten können. Wir müssen Handelspartnerschaften ausbauen, Technologiepartnerschaften. Auch die Bekämpfung des Klimawandels durch technologischen Fortschritt muss ja vorangehen, auch ohne die USA. Und da kommt der Europäischen Union jetzt eine gewaltige Rolle zu. Deswegen wünsche ich mir da jetzt eine ganz klare Offensive durch die Europäische Union mit Unterstützung Deutschland. Da muss die nächste Bundesregierung liefern.
Mhm. Deutschland, auch Europa hat ja durchaus ein Problem. Einerseits werden die Produkte in den USA sehr viel teurer. Gleichzeitig ist man natürlich auch ein Stück weit erpressbar von Seiten der USA, nicht zuletzt wegen des Atomschilds und wegen der Sicherheit, die USA ja nach wie vor an Europa liefert. Wie erpressbar ist man da tatsächlich in einer solchen Zwickmühle?
Ja, genau das ist doch die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, nämlich wie schaffen wir es, und da bin ich vollkommen bei Frau Hahn, wie schaffen wir es schnell, uns aufzubauen als der Anker für freien Handel, wenn Präsident Trump die USA in den Isolationismus führt und damit alles ineffizient wird. Die werden dann mit ihrem Konzept siegen können, wenn sich der Rest der Welt auseinandertreiben lässt. Und wenn aber wir es schaffen, den Rest der Welt zusammenzuhalten, die ordentlich aufgestellt sind, indem wir entsprechende Angebote machen, Abkommen abschließen und zwar schnell, dann wird Präsident Trump mit diesem Konzept verlieren und wir werden die Gewinner sein. Deswegen fände ich es super gut, wenn wir das gemeinsam hinbekommen. Und auf der zweiten Seite im Bereich Verteidigung, Sie sprechen damit unsere Achillesferse an und das ist einer der Punkte, wo ich sagen kann, da haben wir leider wirklich in Europa in den letzten Jahren zu wenig hinbekommen, aber auch in Deutschland zu wenig hinbekommen. Ich erinnere mich noch an die Diskussion bei der vorletzten Regierungsbildung 2017, als es ja erst um die Jamaika-Sondierung ging und dann um die letzte große Koalition ging. Was mussten wir als Union, CDU und CSU kämpfen, dass wir zumindest für die Bundeswehr mal statt 1,2% 1,3% BIP hinbekommen haben, immer noch weit weg von den 2. Dann haben wir erlebt die Ankündigung Zeitenwende des jetzigen Bundeskanzlers, wo dann ja zum Glück dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro verabschiedet wurde, bei dem ja auch wir als Union mitgemacht haben, weil es ja wirklich zwingend überfällig war, die Bundeswehr zu stärken. Und jetzt sagt vor wenigen Tagen der höchste deutsche General, die Bundeswehr stünde heute noch schlechter da als vor 3 Jahren bei Ausbruch Russlands Krieg gegen die Ukraine. So, und das heißt, wir müssen doch jetzt wirklich ganz schnell schauen, dass die Bundeswehr gemeinsam mit den Partnern in Europa verteidigungsfähig wird, dass wir eben mit dem Verteidigungskommissar, den wir jetzt in dieser neuen Kommission haben, wirklich schnell eine europäische Verteidigungsindustrie aufbauen, um unabhängig von den USA zu werden, um eben nicht erpressbar zu werden, um auch effizienter zu werden. All diese Dinge können wir gemeinsam tun. Und das Dritte, ich wünsche mir, dass wir eng mit den Franzosen und auch mit den Briten zusammenarbeiten. Wie können wir im europäischen Teil der NATO und mit Großbritannien eben auch außerhalb der Europäischen Union die beiden Nuklearschirme, die die Franzosen, die die Briten haben, auch für uns in Europa nutzen? Und ja, natürlich hat Präsident Macron da auch ein Interesse, sich finanziell zu entlasten. Ich habe vorhin schon beschrieben, wie desaströs die Haushaltssituation in Frankreich aussieht. Aber auf der anderen Seite, wir haben doch auch ein Rieseninteresse dran, diesen französischen oder britischen Nuklearschirm dann auch für uns mit als Versicherung nutzen zu können. Aber das Allerwichtigste ist, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell sicherstellen, dass Putin nicht irgendwo im Baltikum oder sonst wo in Europa den nächsten Krieg startet, weil die Ukraine war ja nicht der erste. Wir hatten Moldawien mit Transnistrien besetzt, wir hatten den Georgienkrieg, jetzt den Ukraine-Krieg. Und die Sorge ist doch, wenn das kommt, was wir uns alle wünschen, nämlich dass möglichst schnell Waffenstillstand in der Ukraine kommt und der Krieg dort beendet wird, ist doch die große Gefahr, dass Putin dann seine Ressourcen nutzt, um woanders wieder Unfrieden und Krieg zu stiften. Und deswegen ist doch ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt aufrüsten. Nicht wie viele die Sorge haben, weil wir Krieg führen wollen, sondern eben genau damit uns eben niemand angreift. Wir wollen doch aufrüsten in Europa, um verteidigungsfähig zu sein, damit man die Finger von uns lässt und nicht, weil wir irgendjemandem irgendwas Böses tun wollen.
Europa also sehr unter Druck, Frau Hahn. Wenn wir noch mal zu Handels- und Zollfragen zurückkommen. Wir erinnern uns, dass Jean-Claude Juncker damals in Trumps erster Amtszeit, dem ist es durchaus gelungen, Zölle zu verhindern. Das heißt also, wenn man mit Trump verhandelt, kann man durchaus das eine oder andere tatsächlich erreichen. Würde Ursula von der Leyen das auch erreichen?
Ich glaube ehrlicherweise, Trump in seiner ersten Amtszeit ist ein ganz anderer als Trump in seiner zweiten Amtszeit.
Warum? Wo machen Sie das fest?
Ich glaube, wir erleben, dass er und seine Magerbewegung wesentlich besser vorbereitet ist. Die haben eine dezidierte Agenda. Im ersten Mandat wirkte er noch sehr erratisch. Für uns wirkt das oftmals immer noch so, aber diesmal steckt ja eine Agenda dahinter. Und ich glaube, das ist ganz bewusst die Destabilisierung unserer Weltordnung, der Zusammenarbeit Zusammenarbeit, die wir haben in der Welt, die eben auf Respekt für Regeln, auf Absprachen basiert. Das erleben wir jetzt gerade symptomatisch daran, dass unsere Welthandelsordnung, unsere Weltwirtschaftsordnung untergraben wird von den USA. Und wir erleben, wie fragil auch ein System sein kann, wenn es davon eben natürlich abhängt, dass alle gewillt sind, zusammenzuarbeiten. Wir erleben, das ist eigentlich das Prinzip, was die Chinesen seit Jahren machen. Die sind in der Welthandelsorganisation und blockieren sie, damit es da nicht vorangeht. Und so ein Prinzip erleben wir gerade auch von Donald Trump. Deswegen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Europäische Union auf Verhandlungen setzen muss. Wir müssen aber auch bereit sein, neue Formate der internationalen Zusammenarbeit auszuprobieren. Wir müssen gucken, wie können wir mit Großbritannien zusammenarbeiten, auch gerade beim Thema nukleare Abschreckung. Wie können wir mit anderen Ländern der Welt zusammenarbeiten? Da sehe ich jetzt vor allen Dingen die Aufgabe der Europäischen Union. Wir müssen jetzt die Führung der freien Welt übernehmen.
Also sich nicht mehr auf die USA als einzigen verlassen an der Stelle. Und müssen wir für Deutschland auch ein Stück weit unseren Standort reformieren und Produktionsstandfähigkeit und Produktionsorte hier in Deutschland verbessern?
Ja, genau, um das Thema geht es doch. Wir haben doch jetzt in den letzten 3 Jahren erlebt, wie viele 10.000 gerade Industriearbeitsplätze in Deutschland abgewandert sind. Und auch deswegen sind wir doch genau in dem Punkt,
hören dass wir täglich auch immer wieder die Nachrichten dazu.
Ja, und dass wir deswegen doch so dringend jetzt in Deutschland die klaren Zukunftssignale brauchen, dass eben in Deutschland stattfindet jetzt eine wirklich tiefgreifende Reform, eine Entlastung, eine Entbürokratisierung. Wir haben doch da extrem viele Vorschläge gehört. Und im Prinzip sind doch die Erkenntnisse auch alles gar nichts Neues, dass wir zu viel Bürokratie haben, zu viel Verwaltung haben, dass Prozesse zu lange dauern, dass wir zu wenig Digitalisierung im öffentlichen Raum haben. Sind doch alles Themen, über die diskutieren wir doch jetzt in Deutschland schon mindestens 10, eher 15 Jahre unter verschiedenen Regierungen. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wo ich mir wirklich wünsche und wo ich nur alle Verhandler jetzt auffordern kann, für diese Koalitionsverhandlungen wirklich Dinge fest reinzuschreiben, damit, wenn wir 2029 dann das aus deutscher Sicht Superwahljahr haben, mit Bundestagswahl im Februar und dann im Mai, Juni die Europawahlen, dann sind wir doch wirklich in allen demokratischen Parteien darauf angewiesen, dass wir zeigen können, wir haben trotz Russlands Aggression gegen uns, trotz Chinas Weltmachtanspruch, trotz des Chaos, das Präsident Trump verursacht, wir haben es geschafft, in Deutschland und Europa neue Impulse zu setzen. Wir haben es geschafft, dass das Land wieder funktioniert, dass nicht nur der Strafzettel ordentlich abkassiert und abgerechnet wird, sondern dass eben auch die Züge wieder pünktlich fahren, die Infrastruktur funktioniert, die öffentliche Verwaltung funktioniert und wir eine Bundeswehr haben, die uns auch verteidigen kann, wenn es sein muss. So, und deswegen müssen wir uns unabhängiger machen und das ist die Verantwortung, die wir Deutschen eben nicht nur uns Deutschen gegenüber haben, sondern wo auch die Partner in Europa schon sehr genau wahrnehmen, wie engagiert Friedrich Merz Interesse an Europa hat, wie er ja schon geschafft hat, auch in seiner Zeit als Oppositionsführer belastbare Verbindungen aufzubauen zum französischen Präsidenten, zum polnischen Ministerpräsidenten. Ursula von der Leyen gehört der Christdemokratischen Union an. Und von daher wissen auch die Partner in Europa, wenn Deutschland weiter abwärts geht, wie die letzten 3 Jahre, dann haben wir in ganz Europa ein Problem. Und wenn es Deutschland schafft, wieder sich solide aufzustellen, wenn es Deutschland schafft, eben eine wirtschaftliche und politische und die neue Komponente, verteidigungspolitische Führungsrolle in Europa zu übernehmen, und zwar eine demütige Führungsrolle, aber eine Führungsrolle zu übernehmen, dann können wir uns auch diesen Stürmen, denen wir eben entgegenstehen, global aufstellen. Aber da gehört ein stabiles Deutschland dazu.
Stabiles Deutschland, Frau Hahn, wenn man auf die Koalitionsverhandlungen blickt und das, was man davon weiß, sieht man vor allen Dingen neue Verschuldung. Aber haben Sie den Eindruck, dass auch die Strukturreformen entsprechend angepackt werden?
Also bis jetzt habe ich noch nichts gesehen an Strukturreformen aus den
Links- denn notwendig?
Ja, absolut ist die notwendig. Wenn wir gucken, allein die geopolitischen, die demografischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden wir unser gesamtes gesellschaftliches Miteinander riskieren, wenn wir keine Reform haben im Sozialsystem, im Rentensystem. Ich bin 35. In meiner Generation glaubt niemand, dass er überhaupt noch irgendwie staatliche Rente bekommt. Und stattdessen kommen sogar noch neue Besteuerungspläne für all jene, die hart arbeiten, sich was ansparen und selber Verantwortung übernehmen. Ja, das ist doch kein. Ja, das ist doch. Nee, das kam von Schwarz-Rot. Und zu sagen, Mensch, wir erhöhen noch mal die Abgaben für Leute, die Aktien sparen zum Beispiel machen. Das ist doch absurd. Wenn das Signal der nächsten Regierung ist, dann steuern wir eher auf eine tiefere Wirtschaftskrise zu. Wir müssen insbesondere bei Energiepolitik ran. Wir müssen sozialpolitisch reformieren. Wir werden aber auch gucken müssen, wie können wir, und es war die FDP in der letzten Regierung, die überhaupt das Thema Bürokratieabbau vorangetrieben hat. Und leider hat die Union mit Frau von der Leyen zu sehr viel Bürokratieaufbau in Europa beigetragen. Das müssen wir jetzt mühsam korrigieren. Es kommt jetzt ein Omnibusgesetz nach dem anderen, so heißt das, dass die alten Gesetze noch mal entschlacken soll, unkomplizierter machen soll. Aus meiner Sicht müssten wir sogar den Mut haben, viele der europäischen Gesetze abzuschaffen, wie zum Beispiel das europäische Lieferkettengesetz.
Also aus meiner Sicht anders als Ihre Fraktion hat meine Fraktion das europäische Lieferkettengesetz nicht unterstützt. Und anders als die Mehrheit Ihrer Fraktion hat meine Fraktion die europäischen Berichtspflichtenverschärfung nicht unterstützt. Und deswegen, Sie haben doch recht mit Ihrer Agenda, aber hätten Sie es in der letzten Wahlperiode in Europa geschafft, die Mehrheit in Ihrer Fraktion zu drehen, dass die gesamte Fraktion so abgestimmt hätte wie Ihre deutsche FDP, dann hätten wir diesen ganzen Wulst nicht.
Deswegen, Herr Kaspar, ich habe gesehen, wie auch Ihre Fraktion sehr viel unnötigen Gesetzen zugestimmt hat, sehr viel Bürokratie mit unterstützt hat, auch gerade die Union. Die FDP hat sich da immer sehr klar positioniert.
Dann machen Sie mal ein Beispiel.
Und auch können wir in sehr viele Details gehen, unnötige Berichtspflichten, zum Beispiel bei Maschinenprodukteverordnung, beim europäischen KI-Gesetz. Also mir würde da sehr viel einfallen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht hier gegenseitig ein Fingerzeig aufmachen. Ich glaube, das ist nicht das, was Menschen sehen wollen. Menschen wollen sehen, wie können wir reformieren. Und ich meine, wir müssen mal festhalten, das ist Ihre Unionsfrau, die diese Gesetzesvorschläge gemacht hat, die diese Führungsrichtung vorgegeben hat, dass wir jetzt mühsam in dieser Legislaturperiode korrigieren müssen.
Die Einigkeit in Europa ist nicht unbedingt immer so gegeben. Herr Kaspari, müssen wir in Europa unter diesem doppelten Druck einerseits Putin und andererseits jetzt Trumps ökonomischer Kriegserklärung, müssen wir da die Ziele noch mal ganz neu anschauen und auch priorisieren?
Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt Ziele neu anschauen, sondern ja, wir müssen priorisieren. Was ist die Priorität? Und die Priorität muss im Moment lauten Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit. Ganz klare Prioritätensetzung. Und das Zweite, wir haben jetzt ja andere Mehrheiten, als wir es früher hatten. Also weil jetzt gerade Frau Hahn die ganze Zeit Ursula von der Leyen kritisiert hat. Wir hatten in der letzten Wahlperiode im Europäischen Parlament eine knappe Mehrheit von Linken, Sozialdemokraten, Grünen, Liberalen, fairerweise meistens ohne die deutsche FDP, die Dinge wie Lieferkettengesetzgebung, Verbrennerverbot meistens gegen uns als Union durchgesetzt hat. Wir hatten in der Europäischen Kommission, und die Kommissionspräsidentin hat anders als ein deutscher Bundeskanzler keine Richtlinienkompetenz, wir hatten dort eine Mehrheit von ein Drittel Christdemokraten, ein Drittel eher Linksliberale, ein Drittel Sozialisten. In dieser neuen Kommission ist klar, wie die Verantwortlichkeit sitzt. Nämlich wir haben in der neuen Kommission jetzt 13, 14 Kommissare, also Minister der Europäischen Volkspartei. Wir haben im Europäischen Rat andere Mehrheitsverhältnisse. Wir haben jetzt auch im Europäischen Parlament diese strukturell linke Mehrheit weg. Und deswegen ist klar, jetzt erleben wir gerade den Politikwechsel in Europa. Letzte Woche, wie gesagt, haben wir ja gemeinsam verabschiedet das erste sogenannte Omnibus-Paket zur Entbürokratisierung. Später dieses Jahr wird kommen eine Entbürokratisierungsoffensive für die Landwirtschaft. Wir werden im Herbst erleben, dass die Kommission uns präsentieren wird, einen sogenannten Omnibus, wo wir an 100 Verordnungen und Richtlinien rangehen mit dem Ziel Entbürokratisierung, Vereinfachung. Und das muss im Moment die Priorität sein. Die Unternehmen sind doch in der Lage, sich dem Wettbewerb zu stellen, wenn sie auf der anderen Seite nicht von Bürokratie zu hohen Energiekosten erdrückt werden. So, und deswegen müssen wir und wollen wir genau daran. Und da haben Sie letzte Woche erlebt, dass wir darüber nicht nur sprechen, sondern erstmals wirklich gehandelt wird. Und das müssen wir doch jetzt in Europa vorantreiben und auch in Deutschland einführen.
Frau Hahn, auch an Sie die Frage. Europa unter doppeltem Druck, einerseits von Seiten Putins, auf der anderen Seite jetzt durch die ökonomische Kriegserklärung Donald Trumps. Findet da tatsächlich in Europa jetzt ein Politikwechsel, wie Herr Kaspari sagt, statt?
Ja, wir haben ja ein Problem, wenn für viele Menschen Brüssel nur noch ein Synonym für Bürokratie ist und Übergriffigkeit in ihrem Alltag. Wenn
Sie schieben aber auch immer alle auf Brüssel.
Ja, das passiert auch. Aber ich frage mich auch, wenn Sie zum Beispiel in ein modernes Auto fahren, dann piepst es jetzt immer, wenn Sie schneller fahren. Dann kann man sich zu Recht fragen, okay, Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Thema, aber muss die EU mein Auto zum Piepsen bringen? würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran setzen. Ich glaube, die Europäische Union muss jetzt wachsen und sich auf die großen Herausforderungen unserer Zeit konzentrieren. Ich sehe tatsächlich zum Glück endlich eine Bewegung hin, dass Wettbewerbsfähigkeit im Fokus stehen muss und nicht nur Regulierung. Wir müssen aber wegkommen, und das sehe ich noch nicht, diesen Mindset-Change, dass wir tatsächlich wegkommen, dass Europa sich in viele Kleinigkeiten einmischen soll, sondern wirklich die großen Leitlinien. Und da muss noch ein bisschen mehr passieren. Europa ist aus Krise geboren, ist immer an Krise gewachsen. Von daher kann das jetzt auch wirklich eine Chance sein, voranzugehen und die Europäische Union weiterzuentwickeln. Weil ich sage Ihnen ganz klar, ich habe keine Lust, Europa zum Fraß den rechten und den linken Populisten vorzuwerfen. Das ist wirklich, hier geht es wirklich um die Zukunft und das Fortbestehen der EU und unserer liberalen Demokratien. Weil das ist der Konflikt, in dem wir uns befinden, zwischen Autokratien und zwischen Demokratien.
Ich bedanke mich sehr herzlich für den Austausch. Ich denke, dass das Thema uns noch eine ganze Weile weiter beschäftigen wird, die nächsten Wochen allemal. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen wir an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei uns.